Denken Sie groß, eine Religionsgeschichte der Macht der Gedanken. Denken Sie groß, so heißt nicht nur dieser Vortrag, sondern auch ein Musiktitel der Hamburger Band Deichkind. Vielleicht kennt ihn die eine oder der andere. Deichkind lauschen die Texte für ihre Lieder bekanntermaßen ihrer Umgebung ab. Für Denken Sie groß haben sie offenbar Coaches und Motivationstrainern zugehört, also jener Berufsgruppe, die uns dabei helfen soll, das eigene Leben zu ändern, es erfolgreicher, erfüllter, besser zu machen. Für alle die, die es jetzt nicht im Ohr haben, der Song beginnt so.
Heute ist der Tag, jetzt geht es endlich los, sie erreichen ihre Ziele. Denken Sie groß! Ein bisschen großen Wahnsinn kann ich schaden und auf einmal kann sie...
Bei diesen Zielen geht es dann immer auch um finanziellen Erfolg. Denken Sie an Dollars und entfliehen Sie dem Moloch, singen Deichkind. Und scheffeln Sie Milliarden, darin können Sie baden. Was dabei hilft? Ein bisschen Größenwahn und natürlich denken Sie groß. So viel wird auf jeden Fall deutlich. Richtiges Denken führt zum Erfolg. Natürlich haben Deichkind die Sprache der Motivationstrainer für ihr Lied auf die Spitze getrieben. Aber die Grundaussage wird den meisten nicht fremd sein. Wer Erfolg haben will, der muss an sich glauben, der muss seine Gedanken im Griff haben, der darf das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Aber woher kommt eigentlich diese Überzeugung an die Kraft der Gedanken, die uns fast schon selbstverständlich erscheint? Warum sollte uns das richtige Denken dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen? Tatsächlich ist die Idee, dass es unsere Gedanken sind, die zu Erfolg, Gesundheit und Glück führen, relativ jung. Sie entstammt einer selbst äußerst erfolgreichen religiösen Bewegung, die im späten 19. Jahrhundert in den USA entstanden ist und sich ab dem Jahr 1914 offiziell New Thought oder auf Deutsch Neugeistbewegung nannte. Im Laufe der letzten 150 Jahre war sie die Basis zahlreicher Selbsthilfebücher und Motivationstrainings. Der im Jahr 2013 verstorbene Psychologe und Anhänger des New Thought, C. Allen Anderson, schrieb deshalb: Die meisten Menschen der Welt akzeptieren einen großen Teil der Lehren des New Thought, obwohl sie den Namen New Thought vielleicht noch nie gehört haben. Diesen Missstand möchte ich nun beheben und Sie mit dem New Thought vertraut machen. Reisen Sie also zunächst mit mir zurück in die USA des 19. Jahrhunderts, in eine Zeit also, in der das englische Wort Coach noch hauptsächlich Kutsche bedeutete. Die Vereinigten Staaten von Amerika gelten zu jener Zeit als das modernste Land der Welt, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das Land der Freien und die Heimat der Mutigen. Das gilt insbesondere für die Religion, denn in den USA darf man glauben, was man will. In jedem Jahrhundert, in dem Wissenschaft und Technik die Welt völlig verändern, ist der Wunsch nach einer Religion groß, die Wissenschaft nicht aus, sondern mit einschließt. Religiöse Gruppen, die eine solche Verbindung von Wissenschaft und Religion anstreben, schießen wie Pilze aus dem Boden. Sie haben Namen wie Christian Science, Mental Science oder Divine Science. Ihre Stifterinnen und Stifter stützen sich auf die Philosophie des amerikanischen Transzendentalismus, auf die seit dem 18. Jahrhundert praktizierte Heilmethode des Mesmerismus und auf die Evolutionstheorie. Und sie sehen Gesundheit und finanziellen Erfolg als Beweis für die Richtigkeit ihrer Lehren an. Keine Sorge, falls Sie noch nicht mitgekommen sind, was diese Punkte bedeuten und wie sie zusammenhängen, werde ich Ihnen gleich erläutern. Anschließend kehren wir dann in die Gegenwart zurück und überprüfen, ob sich diese Einflüsse auch in Teilen der tatsächlichen Businesswelt und nicht nur im Elektropunk-Song von Deichkind ausfindig machen lassen. Erstens, der Transzendentalismus.
Wo bleibt Ihr Einsatz? Wo bleibt der Wille? Lasern Sie die Welt und dann weg mit der Brille!
Die New Thought-Bewegung war der praktische Zweig des amerikanischen Transzendentalismus, der wiederum die amerikanische Rezeption des deutschen Idealismus war. Zu den Transzendentalisten zählen unter anderem der amerikanische Nationaldichter Ralph Waldo Emerson, auf den sich viele der frühen Vertreterinnen und Vertreter des New Thought in ihren Texten berufen. Obwohl der Transzendentalismus eine philosophische und literarische Strömung ist, an der ganz unterschiedliche Menschen beteiligt waren, die alle etwas ganz Unterschiedliches dachten, lässt sich ein kleinster gemeinsamer Nenner ausmachen. Dieser ist die Überzeugung, dass der Mensch in erster Linie ein geistiges Wesen ist, das einen Körper hat und diesen mit seinem Geist steuert. Manche Transzendentalisten gingen sogar so weit zu sagen, die Materie, also die sichtbare Welt, existiere gar nicht, sondern sei nur eine Illusion. Einzig real sei allein der Geist. Dies führte zu der Schlussfolgerung, dass unsere Gedanken direkte Auswirkungen auf die Materie, also auf die Welt, die uns umgibt, haben. Alles, was wir uns vorstellen können, können wir also auch erschaffen, und zwar allein durch die Kraft unserer Gedanken, denen einzig wir selbst Grenzen setzen. Thoughts are things, lautete die Devise. Gedanken sind Dinge. Seinen Gedanken musste man allerdings Kraft verleihen, und diese Kraft erhielten die Gedanken durch den eigenen Willen und durch den Glauben an die Kraft des Denkens. Ökonomisch bedeutete das auch, dass es einen echten Mangel gar nicht geben konnte. Das Universum versorge diejenigen mit allem, was sie haben wollen, die mit dem starken Willen und positiver Einstellung ihre Gedanken darauf richten. Ein neuer Gedanke, ein New Thought, konnte also das eigene Leben und die Welt verändern. Die Kraft der Gedanken galt als grenzenlos. Zweitens, der Mesmerismus.
In jedem Menschen steckt ein Visionär, setzen Sie die Energie frei.
Durch das eigene Denken, so hieß es, könne man aber nicht nur die Dinge beeinflussen, sondern auch die Menschen, die einen umgeben. Die Vorstellung des Einflusses war zu jener Zeit stark geprägt vom sogenannten Mesmerismus. Der Mesmerismus oder animalische Magnetismus war eine Methode des geistigen Heilens, die im 18. Jahrhundert vom Deutschen Franz Anton Mesmer entwickelt worden war. Mesmer war der Ansicht, dass viele Krankheiten eine Folge von blockierten magnetischen Kräften im Körper seien, die man mit Hilfe von magnetischer Einwirkung wieder zum Fließen bringen müsse. Das Neue an Mesmers Methode war, dass er diese Krankheiten, die man sich zuvor mit dem Einfluss dämonischer Kräfte erklärt hatte, auf rein natürliche Ursachen zurückführte. In der heutigen Medizin würde man sie wohl als psychische Erkrankungen einstufen. Mesmer wurde deshalb mit seiner Methode als Mitglied in die Münchner Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Der Mesmerismus wurde vor allem in Frankreich nach Mesmers Tod noch weiter vorangetrieben. Bald stellte man allerdings fest, dass die Patienten während der Behandlung oft in einen seltsamen Zustand verfielen, in welchem manche von ihnen hellseherische Fähigkeiten zu haben schienen. Diesen Zustand nannte man magnetischen Schlaf oder auch Somnambulismus. Später wurde er unter dem heute noch gebräuchlichen Namen Hypnose bekannt. Auch in den USA, diesem Land der neuen Ideen, breitete sich der Mesmerismus aus. Bereits Benjamin Franklin war nach Europa gereist, um einer von Mesmers Behandlungen beizuwohnen. Einer der bedeutendsten magnetischen Heiler der USA war der ehemalige Uhrmacher Phineas Pankhurst Quimby. Quimby, der seine Methode in Seminaren weitergab, gilt als der Ursprung der New Thought-Bewegung. Im Zustand des magnetischen Schlafes, so war seine Überzeugung, könne jede Krankheit geheilt werden, indem man den Menschen ihre falschen Gedanken austreibe. Der Magnetiseur müsse dabei geistig Einfluss auf den Patienten nehmen. Diesen Einfluss stellte man sich nach dem Vorbild der elektromagnetischen Strahlung vor. Durch die mentale Kraft der Gedanken könne man diese Strahlung erzeugen, die den Patienten in einer Art Gedankenübertragung heile. Aus dieser Idee erwuchs auch das Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung, das besagt, dass positive Gedanken positive Energien erzeugen, die Gutes magnetisch anziehen, während negative Gedanken negative Energien erzeugen, die Schlechtes anziehen. Der Einfluss der Gedanken wurde mit dem Transzendentalismus erklärt. Der Geist beherrsche die Materie durch Strahlung. Der Zustand der Hypnose sei der Beweis für die Richtigkeit der Annahme des Transzendentalismus, nämlich, dass der Geist die Materie beherrsche. Drittens, die Rezeption der Evolutionstheorie. Predigerinnen und Prediger des New Thought glaubten also daran, dass der Geist stärker war als die Materie und dass der Mesmerismus die praktische Umsetzung dieser Erkenntnis war. Zu Lebzeiten von Phineas Quimby wurde die Wissenschaft zudem durch eine große Neuerung revolutioniert, die einen kaum zu überschätzenden Einfluss auf das Denken haben sollte: Darwins Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie war die wissenschaftliche Bestätigung für den eisernen Fortschrittsglauben des 19. Jahrhunderts. Obwohl Darwin nur von Anpassung gesprochen hatte, war man sich sicher. Evolution, das war nicht nur Anpassung, sondern führte zur Veredelung der menschlichen Rasse. In Verbindung mit der Philosophie des Transzendentalismus bedeutete dies nicht nur Entwicklung der Materie, sondern auch eine evolutionäre Entwicklung des Geistes. Armut wurde im New Thought als ein Zustand betrachtet, den die Evolution beenden werde. Denn Armut bedeutete nach der Logik des New Thought zumeist Willens- oder Charakterschwäche, nicht sozioökonomische Benachteiligung. Der Mensch müsse sich immer weiter verbessern und an seiner geistigen Evolution arbeiten, die sich dann in seinem persönlichen Erfolg widerspiegeln werde. Gleichzeitig milderte die Lehre des New Thought aber auch die neue Angst der Menschen vor einem schlechten Erbgut ab. Krankheiten und Schwächen der Vorfahren, vor denen man sich seit der Evolutionstheorie fürchtete, konnten von einem starken Geist einfach überwunden werden. Viele Vertreterinnen und Vertreter des New Thought litten unter chronischen Krankheiten und gaben an, durch die Lehre von diesen geheilt worden zu sein. Für die Erlösung von allem Bösen müsse der Mensch, so glaubte man, nur seine Wünsche und Fähigkeiten anerkennen und könne sich damit jeden Wunsch selbst erfüllen. In dem New Thought-Klassiker »The Conquest of Poverty« von Helen Willmans aus dem Jahr 1899 heißt es deshalb: Wenn der Mensch sich selbst kennt, dann kennt er den Gott, zu dem ihm sein Streben hinführt. Denn das Wunschbild eines Menschen von sich selbst, dieses überlegene Wesen, das zu werden er die Macht hat, ist Gott. Ein weiteres Buch derselben Autorin trug den Titel »The Conquest of Death«, der Sieg über den Tod. Ja, auch der Tod sollte mit Hilfe der Kraft des eigenen Geistes überwunden werden können. Die Lehre des New Thought und die Evolution würden im wahrsten Sinne des Wortes den Himmel auf Erden ermöglichen. Im New Thought galt es also als oberste Priorität, sein eigenes Selbst zu erkennen. Dabei formten sich zwei ganz unterschiedliche Strömungen innerhalb der Bewegung. Die einen, meist weiße Frauen aus der Mittelschicht, waren der Ansicht, dass es notwendig sei, seine egoistischen Wünsche zurückzustellen, sodass das Ich durchsichtig würde und der Wille Gottes durch es hindurchscheine. Die eigenen Wünsche würden damit zu den Wünschen Gottes werden. Die anderen hingegen, meist Männer und Frauen aus der Arbeiterschicht, wie die oben zitierte Helen Willmans, waren der Ansicht, dass auch die egoistischen Wünsche eines Menschen gut seien und man ihnen nachkommen müsse, um sein eigener Gott zu werden. Willmans verstand sich dabei durchaus als Christin. Jesus Christus selbst war schließlich vom Menschen zum Gott geworden und biblische Geschichten wie die wundersame Brotvermehrung oder die Wandlung von Wasser zu Wein konnten mit dem Prinzip des New Thought erklärt werden. Als Methode, entweder um die Wünsche Gottes oder, wie bei Willmans, um die Wünsche der eigenen göttlichen Kraft zu erkennen, wurde Meditation empfohlen. Warren Feld Evans, ein Schüler des Magnetiseurs Quimby, nannte das »to go into silence« und so wird es auch heute noch in zahlreichen Selbsthilfebüchern bezeichnet. Evans war auch der Erste, der Yoga als Meditationspraxis empfahl. Für die Ausbreitung des Yoga in den USA war die New Thought-Bewegung damit ein zentraler Motor. Viertens, New Thought als Geschäftsmodell.
Sie müssen sich nur noch entscheiden, wenn Sie bitte hier unterschreiben.
Die Konzentration auf das Selbst, manche nannten es auch das I am, also das Ich bin, und auf die eigenen göttlichen Bedürfnisse versprach Freiheit von gesellschaftlichen Zwängen und Einschränkungen, unter denen Frauen besonders zu leiden hatten. Allerdings brauchte man dazu in erster Linie Geld. Auch wenn die Losung bedeutete, das Universum wird für dich sorgen, musste ein Weg gefunden werden, mit dem das Universum das bewerkstelligen konnte. Hier ging der New Thought eine enge Verbindung mit der Konsumwirtschaft und dem Kapitalismus ein, für die er bald geradezu berüchtigt sein sollte. Die Anhängerinnen und Anhänger des New Thought ließen ihre Lehren patentieren. Ein Vermögen zu machen war wichtig für ihre Glaubwürdigkeit und zumeist machten sie dieses Vermögen mit dem New Thought selbst. Frauen blieb oft gar keine andere Wahl, da ihre Berufsmöglichkeiten stark eingeschränkt waren. Sie verkauften ihre Erkenntnisse in Form von Kursen und Büchern, häufig gründeten sie Seminarhäuser, manchmal ganze Hotelkomplexe mit Wellnesscentern und Seminarräumen. Dies ermöglichte einerseits ein Einkommen, das unabhängig von den geleisteten Arbeitsstunden wachsen konnte und sorgte zugleich für eine große Verbreitung ihrer Lehren. Dieses System führte irgendwann allerdings auch dazu, dass der Markt mit New Thought-Literatur überschwemmt wurde, die zudem oft wenig intellektuellen Gehalt hatte und vor allem finanziellen Erfolg versprach, denn diese Bücher verkauften sich besonders gut. Ein typisches Merkmal esoterischer Strömungen, nämlich die Weitergabe religiöser Erkenntnis von einem Lehrer oder Guru an einen Schüler, wurde zu einem kapitalistischen Erfolgsrezept. Bis heute finden sich in der Szene immer wieder Geschäftsmodelle, die nach dem Schneeballsystem funktionieren. Schneeballsysteme funktionieren wie Kettenbriefe. Jeder Teilnehmer muss sich in das Geschäft einkaufen und wieder neue Teilnehmer anwerben, die sich wiederum bei ihm in das Geschäft einkaufen. Der Einzelne verdient sein Geld also nicht mit dem Verkauf von Produkten, sondern über das Anwerben weiterer Geschäftsteilnehmer. Dieses Modell setzt eine unendliche Zunahme der Geschäftsteilnehmer voraus. Es gilt deshalb in Europa als betrügerisch und ist strafbar. Ausgehend von dem Glauben an die unendliche Fülle des Universums, die jedem gibt, was dieser sich mit all seiner geistigen Kraft wünscht, sind diese Vertriebssysteme allerdings nicht verwerflich, sondern ein Quell allgemeinen Reichtums. Ein zeitgenössisches Beispiel aus Deutschland. Jürgen Höller, der Motivationstrainer. Der Dokumentarfilm Der Motivationstrainer von 2017 zeigt Jürgen Höller, einen der bekanntesten Motivationstrainer Deutschlands, bei der Arbeit. Er organisiert den Feuerlauf, bei dem sie über heiße Kohlen laufen, während sie sich sagen sollen, es handle sich um kühles Moos. Höller spricht davon, dass das Universum ihnen helfen wird, ein besseres, erfolgreicheres Leben zu führen, wenn sie an sich glauben und in sich investieren. Ich bin der Schöpfer meines eigenen Lebens und ich ziehe Geld an wie ein Magnet, empfiehlt er als Mantras. Seinen Angestellten zahlt Höller Boni, deren Höhe sich danach bemisst, wie gut sie ihren Körper im Griff haben. Für Rauchen und Übergewicht gibt es Abzug. Als seine Vorbilder nennt Jürgen Höller neben Nelson Mandela und Arnold Schwarzenegger Jesus Christus. Höller war einige Jahre wegen Betrugs im Gefängnis. Nun möchte er seine Jürgen Höller Akademie zu einem internationalen Unternehmen ausbauen. Wie bei McDonald's, sagt er. Höller denkt groß. Fazit. Deichkind haben aus dem Motivationsjargon Kunst gemacht. Aber was kann die Religionsgeschichte leisten, wenn sie sich mit Ratgebern, Coaches und Motivationstrainern auseinandersetzt? Sie kann zeigen, dass Gedanken und Ideen nicht aus dem Nichts kommen. Sie haben eine Geschichte. Oft haben gerade Ideen, die uns ganz selbstverständlich erscheinen, eine erstaunliche Karriere gemacht und sind überraschend voraussetzungsreich. Wer die Geschichte einer Idee kennt, ihren Kontext, ihre Grundlagen und ihre Auswirkungen, der kann leichter entscheiden, wie weit er ihnen folgen möchte. Denn als Historikerin bin ich davon überzeugt, dass eine Annahme des New Thought auf jeden Fall richtig ist. Gedanken verändern die Welt, wenn sie einmal von genug Menschen gedacht werden.